Juni 1963 in Chicago. Zwei Polizisten erreichen eine imposante Steinvilla. Eine Frau Anfang 30 öffnet. Dunkle Haare, Föhnfrisur.
Oh.
Wir haben einen Haftbefehl vorliegen gegen Hugh Hefner.
Ich bin Bobby Arnstein, seine Assistentin. Mr. Hefner schläft noch.
Es ist mitten am Tag. Hat wohl mal wieder zu wild gefeiert. Treten Sie zur Seite.
Die Polizisten verschaffen sich Eintritt in eine Halle mit weißem Marmorboden.
Ist ja noch protziger, als ich dachte. Zeit, dass hier Ordnung reinkommt.
Hefners Assistentin führt die Polizisten durch einen prunkvollen Ballsaal mit Flügel.
Die Mansion hat mehr als 40 Zimmer. Hier geht's hoch zur Master Suite. Hef, die Polizei ist da.
Hugh Hefner, ein hagerer Mann Mitte 30, liegt umgeben von Zeitungsausschnitten im Bett. Er trägt einen samtroten Seidenpyjama.
Mr. Hefner, aufwachen! Sie sind verhaftet, wegen der Verbreitung von obszönen Inhalten.
Der Playboy-Chef scheint nicht überrascht. Gemächlich richtet er sich auf. Dabei segelt eine Fotografie von einer barbusigen Frau auf den Boden.
Kann ich noch kurz aufs Klo?
Betont gelassen greift er nach einer Pfeife, die auf einem Nachtschrank liegt, und zieht einen Bademantel über. Der jüngere Polizist nickt amüsiert.
Sie dürfen sich auch was Richtiges anziehen.
Nicht nötig. So ist es am bequemsten.
Hefners Assistentin beginnt, einige Dokumente vom Bett aufzusammeln.
Entschuldigen Sie das Chaos. Er arbeitet meist bis spät nachts am Magazin.
Der jüngere Polizist schenkt seinem älteren Kollegen einen verschmitzten Blick.
Ich habe gehört, das Bett dreht sich auf Knopfdruck. Reiß dich zusammen. Dieser Mann und sein Schmuddelblatt stehen für die Verrohung Amerikas. Mr. Hefner, wird's bald?
Komm ja schon.
Vor dem Haus hat sich eine Menschentraube aus Schaulustigen und Presseleuten versammelt.
Da ist er!
Die Cops transportieren ihn ja wirklich ab wie einen richtigen Ganoven.
Und er trägt einen Bademantel.
Mr. Hefner, wie fühlen Sie sich angesichts Ihrer Verhaftung? Mr. Hefner?
In Hefners Blick liegt ein friedliches Schmunzeln, als er in das Polizeifahrzeug steigt. Die Souveränität des Playboy-Herausgebers ist strategisch. Die Festnahme durch die Polizei soll ihn zum furchtlosen Märtyrer der freien Rede machen. Und das Playboy-Magazin zum umstrittenen Symbol für Freiheit. Ich bin Marc Benpuch und das ist Imperium, die Playboy-Story von Studio J. Playboy zählt zu den bekanntesten Marken der Welt. Das ikonische Bunny-Logo steht für Glamour, Erotik und einen sexuell befreiten Lebensstil und ziert alles, von Deos, Bettwäsche hin zu Brotdosen. Tausende Frauen haben in mehr als 70 Jahren Playboy-Geschichte für das Magazin posiert, darunter auch Prominente wie Pamela Anderson oder die Eiskunstläuferin Katharina Witt. Schon früh steckt hinter Hefners Heft mehr als ein Erotikmagazin. Der Playboy positioniert sich als Stimme für Bürgerrechte, sexuelle und wirtschaftliche Freiheit. Zeitweise gehören Dutzende Clubs, Casinos und Medienproduktionen zum Imperium. Hefner selbst verkörpert als Gründer das Klischee einer Männerfantasie. Sein Leben zwischen Luxusvillen, Privatjets und stets jungen Frauen macht ihn zur Ikone im Bademantel und zu einer der umstrittensten Figuren der Gegenwart. Aber der Ursprung von Hefners Freiheitsvision beginnt fernab der Grenzenlosigkeit, in einem Korsett aus Tabus, das erst gesprengt werden muss. Das ist Folge 1 von 4. Rebellion im Bademantel. Februar 1948, in einem Hinterzimmer an der Universität von Illinois in Chicago. Der 21-jährige Hugh Hefner skizziert im Schein einer Schreibtischlampe einen bunten Comic.
Hier versteckst du dich also.
Seine Freundin Mildred Williams drückt ihm einen Kuss auf die Stirn. Ihre Haare sind zu einer Art Rettenlockenfrisur geföhnt.
Wir wollten doch ins Kino. Es läuft Casablanca.
Mein Lieblingsfilm.
Hefner beginnt, seine Zeichnungen einzupacken.
Lass mich mal sehen. Oh, das ist ja unsere Cafeteria.
Mildred Williams Augen wandern über das chaotische Wimmelbild.
Hef liebt Millie. Eine versteckte Botschaft an mich?
Ja.
Hefner, ein schmaler junger Mann im grauen Anzug, bewegt seinen Blick an ihrem knielangen Faltenrock entlang.
Du siehst toll aus.
Du weißt genau, dass wir uns bis zur Hochzeit gedulden müssen.
Hefner streicht seiner Freundin eine dunkle Haarsträhne hinters Ohr.
Nächstes Jahr mache ich meinen Abschluss und wir ziehen in ein Haus.
Ach ja? Und wer bezahlt dich fürs Cartoon-Zeichnen?
Ich habe gute Chancen, bei Esquire einen Job zu bekommen.
Esquire? Das Männermagazin?
Es ist das einzige, in dem es nicht nur um Jagen, Bären und Angeln geht. Und sie haben eine eigene Comicsparte.
Du meinst wohl die freizügigen Zeichnungen von Frauen?
Hefner kratzt sich verstohlen am Kopf.
Es ist eben nicht so konservativ. Herrje! Alle tun so, als würde Sex nur zur Fortpflanzung dienen. Dabei zeigen Studien, dass die meisten Männer sich schon vor der Ehe ausprobieren.
Hier auf dem Campus denken auch alle nur an das eine.
Deswegen läuft unsere neue Rubrik auch so gut.
Hefner schlägt die aktuelle Ausgabe des Campus-Magazins auf.
Die wunderbare Miss Februar heißt Carol, Spitzname Candy. Sie ist kein Filmstar, einfach nur eine ganz normale Studentin. Mag Kunst und spielt Tennis.
Ab jetzt können unsere Leser die Studentin des Monats wählen. Spannung erhöht die Auflage. Wer wird wohl die nächste Schönheit sein?
Solange du dich nicht in eine von ihnen verliebst?
Wie könnte ich nur, Millie? Du bist die einzige Frau für mich.
Hugh Hefner wird mitten in der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre in Chicago geboren. Seine Eltern gehören einer methodistischen Freikirche an. Während sich seine Mutter für ihn eine Karriere als Missionar wünscht, flüchtet sich Hugh Hefner schon als Kind in fiktive Welten. Das Schwarz-Weiß-Kino, Filme wie Tarzan und Der große Gatsby prägen seine Sehnsucht nach sexueller Freiheit und sozialem Aufstieg. In der Highschool beginnt Hugh Hefner, gesellschaftliche Moral zu hinterfragen. Comics und eigens produzierte Kurzfilme werden zum Ausdruck des Protests. Mit 17 Jahren nennt er sich selbst nur noch Hef und lernt seine Freundin Mildred Williams kennen. Nach seinem Militärdienst studieren die beiden an derselben Universität in Chicago. Sie wird Lehrerin, Hefner erhält 1949 einen Abschluss in Psychologie. Im selben Jahr verlobt sich das junge Paar. Nach außen hin strebt Hefner nach einem konventionellen Leben. Heimlich aber reizt ihn die Konfrontation mit dem Verbotenen. Abends besucht er Burlesque-Shows, um dort nackte Tänzerinnen zu zeichnen. Parallel zur Beziehung mit Mildred Williams pflegt er zahlreiche Romanzen. Kurz vor der Hochzeit ist es aber nicht Hugh Hefner, sondern seine Verlobte Mildred, die eine Affäre gesteht. Hefner ist am Boden zerstört. Gleichzeitig sieht er seine Chance auf das, was er sich heimlich wünscht: sexuelle Abenteuer. Für die Hochzeit fordert Hugh Hefner eine Bedingung: einen lebenslangen Freifahrtschein. Seine Frau soll ihm aber von nun an treu bleiben. 1951 gelingt es ihm schließlich, einen Job beim Esquire-Magazin zu ergattern. Allerdings nicht als Comiczeichner, sondern als Werbetexter. Januar 1953 in der Redaktion des Esquire-Magazins in Chicago. In einem Großraumbüro arbeiten rund 2 Dutzend Mitarbeitende an Textentwürfen, Layouts und Werbeanzeigen.
Herein.
Hugh Hefner betritt das Büro seines Vorgesetzten Arnold Gingrich. Anfang 50, hoher Haaransatz, schmaler Oberlippenbart.
Was gibt's, Hef?
Mit einer Handbewegung bedeutet er, ihm Platz zu nehmen. Nervös reibt Hefner seine Hände an der Faltenhose.
Mr. Gingrich, ich möchte über meine Vergütung sprechen. Meine Frau Millie hat gerade unsere Tochter zur Welt gebracht, Christy. Wir wollen das Kinderzimmer einrichten und brauchen ein neues Auto.
Der Chef zündet sich eine Zigarre an.
An was hast du denn gedacht?
$5 mehr in der Woche.
Hefners Forderung entspricht in etwa umgerechnet 55 Euro die Woche. Bei einem Wochenlohn von 60 US-Dollar ist das eine Gehaltserhöhung um rund 8%.
Dafür könnte ich mich auch mehr redaktionell einbringen. Eigentlich bin ich ja nicht so der Werbetyp. Beim Campus-Magazin an der Universität von Illinois war ich Chefredakteur. Und die Comics sind auch von mir.
Hefner platziert einige Heftausgaben auf dem Schreibtisch seines Chefs. Sein Boss stößt unbeeindruckt eine Rauchschwade aus.
Und? Ich weiß eben, was junge Männer begeistert. Und ich finde, wir sollten uns mehr trauen. Hier, in dieser Kurzgeschichte zum Beispiel, geht es um eine Welt, in der nicht hetero, sondern Homosexualität die Norm ist. Und Männer, die Frauen begehren, werden verfolgt. Ich habe ja Psychologie studiert und interessiere mich sehr für Frauen.
Der Chef hebt prüfend eine Augenbraue. Anfang der 1950er Jahre steht Homosexualität in den meisten US-Bundesstaaten noch unter Strafe. Allein das Gespräch darüber gilt als Tabu.
Natürlich, aber eben auch für die Vorstellung davon, was wir als normal verstehen und was als moralisch falsch oder verwerflich.
Esquire-Chef Gingrich drückt seine Zigarre in einem silbernen Aschenbecher aus.
Hef, wir haben jetzt schon Ärger mit den Postbehörden, weil unsere Zeichnungen als anstößig gelten. Und du willst weiter provozieren? Ich verstehe, dass dich diese Themen reizen. Aber wir brauchen nicht noch mehr Probleme. Und das Gehalt kann ich auch nicht einfach hochschrauben.
Hefners Blick friert ein. Plötzlich packt ihn die Wut.
Wenn das so ist, dann kündige ich. Und zwar sofort.
Hefner verlässt die Esquire-Redaktion. Ohne jede Absicherung. Nicht nur seine Karriere steht auf dem Spiel, sondern das Wohlergehen seiner Familie. Aber schon länger träumt der 27-Jährige von seinem eigenen Magazin. Mit den Themen, die ihn faszinieren, will er auch andere Männer begeistern. Ein Mix aus Witz, Kultur und dem Spiel mit dem Verbotenen. Sex. Durch seine Erfahrungen bei Esquire weiß Hefner, dass er dafür ein Startkapital von rund $8.000 benötigt. Umgerechnet entspricht das heute in etwa 80.000 Euro. Er beginnt sich Geld im Familien- und Bekanntenkreis zu leihen und überzeugt sogar seine streng religiöse Mutter zu einer Investition von 1.000 US-Dollar. Um weitere Geldgebende zu gewinnen, gründet Hefner 1953 seinen eigenen kleinen Verlag, die HMH Publishing Company, abgeleitet aus seinen Initialen, Hugh Marston Hefner. Firmensitz wird sein Apartment in Chicago. Unterstützt wird er von einem Freund, Alan Sellers. Der 30-jährige Anwalt hat ein Händchen für Finanzen und ist von Hefners Idee derart überzeugt, dass er selbst als Investor einsteigt. Mit Sellers an seiner Seite konzentriert sich Hefner ganz auf die Inhalte. Tag und Nacht arbeitet er an einem Magazin, das provokanter sein soll als alles zuvor. Der Titel: Stag Party, übersetzt Junggesellenfeier. Aber bald droht eine Klage, alles zu zerstören, noch bevor die erste Ausgabe druckreif ist. Herbst 1953. in einem modernen Apartment in Chicago. Hugh Hefner sitzt im Anzug in seiner Küche. Konzentriert tippt er auf einer Schreibmaschine. Vor ihm stapeln sich Entwürfe, Bild- und Textausschnitte. Im Nebenzimmer telefoniert sein Freund und Kollege Alden Sellers.
In jeder Ausgabe ein Aktfoto. In Farbe. Glauben Sie mir, das verkauft sich. Danke.
Sellers betritt die Küche, sichtbar euphorisch.
Unsere Anzeigenseite füllt sich langsam. Flaschenöffner, Trinkbecher, ein Getränkeeimer. Alles, was der moderne Junggeselle braucht.
Hefner schaut auf.
Wie viel fehlt uns noch?
Ungefähr $600.
Hefner lehnt sich zurück und lässt den Blick durch die Küche wandern.
Dann verpfände ich eben meine Möbel. Schau mal, unsere Anleitung zum Junggesellenpartyspiel. Strip-Quiz.
Alden Sellers beugt sich angetan über einen Seitenentwurf, zusammengebastelt mit Schere und Kleber. Neben dem Textausschnitt zu sehen, ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie einer barbusigen Frau. Sie posiert lächelnd im Slip vor dem überwiegend männlichen Publikum. Neben ihr ragt ein Mann im Anzug ins Bild. Grinsend greift er nach ihrer Unterhose.
Spielanleitung. Ein Spielmeister wirft Fragen in den Raum. Derjenige, der sie richtig beantwortet, darf der schönen Dame auf der Bühne ein Kleidungsstück ausziehen. Grandios. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht allen gefällt. Meiner Frau zum Beispiel. Oder deiner. Deswegen findet sich gleich auf Seite 1 ein Disclaimer. Um eins klarzustellen, wir sind kein Familienmagazin. Wenn du die Schwester, Ehefrau oder Schwiegermutter von jemandem bist, geh zurück an die häuslichen Frauenbeschäftigungen.
Hefners Ehefrau Mildred betritt die Küche. Auf ihrem Strickpulli zeichnen sich Spuren einer breiigen Flüssigkeit ab.
Ach, sie schläft endlich.
Mildred Hefner stellt einen schweren Metalltopf auf den Herd.
Wie läuft's mit dem Magazin?
Gut.
Hefner schaukelt mit seinem Stuhl so weit zurück, dass die vorderen Beine vom Boden abheben.
Abenteuergeschichten, Witze und wunderschöne Mädchen.
Genau, was dich begeistert.
Mildred Hefner hält einen Moment inne. Zwar teilt sie die progressive Haltung ihres Ehemanns, gleichzeitig fühlt sie sich im Stich gelassen. Anstatt sich für seine Tochter zu interessieren, zieht er nachts durch Stripclubs. Aber die Scham für ihren Seitensprung sitzt nach wie vor tief genug, dass sie ihre persönliche Enttäuschung für sich behält. Leicht argwöhnisch betrachtet sie das Schwarz-Weiß-Foto einer badenden Frau.
Erlaubt mir die Frage, aber es gibt doch schon Magazine, die Nackte beim Baden zeigen. Diese Gesundheitshefte, in denen es um diesen deutschen Trend geht. FKK, Freikörperkultur.
Aber Millie, wir haben einen ganz anderen Anspruch.
Oh, entschuldigt mich.
Hefner bringt seinen Stuhl zurück in die Waagerechte.
Ich sag's dir, Alden, dieses ganze Eheleben hängt mir zum Hals raus. Am liebsten wäre ich mein ganzes Leben Junggeselle geblieben.
Alden Sellers saugt abgelenkt an einer Zigarette.
Wir sollten über ein stärkeres Alleinstellungsmerkmal nachdenken. Etwas, das Kunden direkt ins Gesicht springt. Da sagst du was. Wir sollten die Nacktbilder in 3D drucken. Die Kinos sind voll mit Leuten, die sich Filme mit diesen rot-blauen Brillen ansehen.
Das wäre ja unglaublich. Aber jedes Exemplar mit einer 3D-Brille auszustatten, das lässt unser Budget nicht zu, Hef.
Hefner schließt angestrengt die Augen.
Dann halten wir es simpel. Wir müssen einfach nur ein Covermotiv finden, dem kein amerikanischer Mann widerstehen kann.
Für Hefner beginnt mit Stag Party eine Phase sexueller Experimente. Gemeinsam mit Alden Sellers veranstaltet er Partys, die nicht selten in Affären, Partnertausch und sexuellen Gruppenspielen enden. Seine Frau Mildred bleibt dabei außen vor. Die Beziehung bröckelt. Anfang der 1950er Jahre herrschen in den USA klare Rollenbilder. Männer arbeiten, Frauen kümmern sich um Haushalt und Familie. Sexualität soll nur unter verheirateten Paaren stattfinden. Gleichzeitig ist Untreue keine Seltenheit. In diesem Spannungsfeld begreift Häffner die monogame Ehe zunehmend als Käfig, aus dem er sich als Mann zu befreien hat. Im Leitartikel seines Magazins warnt er vor Frauen, die sich mit der Ehe finanzielle Vorteile verschaffen könnten, und plädiert für die Abschaffung von Alimentezahlungen nach der Scheidung. In seinem Magazin entwirft er ein Gegenmodell. Ein Leben als ewiger Junggeselle. Ohne Verpflichtung, ohne moralische Fesseln. Dass seine Fantasie vor allem den Männern Freiheiten eröffnet, während Frauen und besonders Mütter weiterhin stark von finanzieller Absicherung abhängig sind, blendet er aus. Für den frisch gebackenen Verleger zählt nur noch eines. Aus seiner Vision einen landesweiten Erfolg zu machen. Aber Häffner weiß, er hat nur eine Chance für den Durchbruch. Wochenlang sucht er bei Fotografen und Kalenderherstellern nach einem Coverfoto, das sich von den bereits weit verbreiteten Pin-Up-Fotografien abhebt. Was Häffner nicht ahnt, seine Erwartungen sollen übertroffen werden. Mit einem Model, das nicht nur dem Schönheitsideal der 1950er Jahre entspricht, sondern es maßgeblich mitgeformt hat. November 1953 in Chicago. Der 27-jährige Hugh Häffner betritt das Büro eines Verlags für Pin-Up-Kalender. Ein Fotograf mit streng nach hinten gekämmtem Haupthaar begrüßt ihn mit festem Händedruck.
Was kann ich für Sie tun?
Mein Name ist Hugh Häffner. Ich arbeite aktuell an einem neuen Unterhaltungsmagazin für Männer. Dafür suche ich nach möglichst ansprechenden Bildern.
Was darf es sein? Blond, brünett oder rothaarig? Mit Fokus auf Busen oder Po?
Der Fotograf öffnet eine Fotomappe. Etwas abgelenkt lässt Häffner seinen Blick über die nackten Brüste einer Frau mit Föhnfrisur schweifen.
Ich habe in der Tageszeitung gelesen, dass Sie über ganz besondere Fotos verfügen. Von Marilyn Monroe.
Stimmt. Die Aufnahmen sind entstanden, als man sie noch Norma Jean Baker nannte.
Der Fotograf holt einen Umschlag aus einer Schublade hervor.
Das war 1949. Damals brauchte sie dringend Geld, um ihr Auto abzubezahlen. Da war wohl noch nicht klar, dass sie nur 5 Jahre später zur Sexfantasie einer ganzen Nation werden würde.
Behutsam drapiert der Fotograf einen Fotoabzug auf dem Schreibtisch. Häffners Augen glänzen. Die Schauspielerin liegt auf einem roten Samtstoff. Ihr Blick ist lasziv.
Wow, sie hat ja wirklich nichts an.
Nichts, außer dem Radio, wie ich mir sagen ließ. So haben wir unsere Marilyn jedenfalls noch nie gesehen. Aber fürs Cover geht das natürlich nicht.
Unter den Obszönitätsgesetzen würde das Magazin damit wohl schneller beschlagnahmt, als die Postbehörden die Auslieferung verweigern könnten.
Wenn Sie Pech haben, kommen Sie dafür 5 Jahre in den Knast. Es ist schon mutig, das Bild innerhalb eines Magazins zu drucken. Aber ich habe da eine Lösung.
Der Fotograf präsentiert ein weiteres Foto.
In dieser Einstellung trägt sie ein tief ausgeschnittenes Kleid. Das taugt als jugendfreie Coverversion.
Häffner betrachtet das zweite Foto von Marilyn Monroe. Lachend kniet sie auf weißem Stoff.
Das ist genial. Und wer das Magazin kauft, sieht Marilyn dann so, wie wir sie noch nie gesehen haben. Splitterfasernackt.
Häffner weiß, dass in der Kombination der beiden Bilder genau die Sprengkraft liegt, nach der er sucht. Aber sein Budget liegt bei maximal $1.000, umgerechnet heute etwa 10.000 Euro.
Was wollen Sie für die Rechte an den Fotos?
Der Fotograf greift nach einem silbernen Etui, aus dem er eine Zigarette fischt.
Nun ja, ich muss wohl nicht erklären, dass die Vervielfältigungsrechte nicht billig sind.
Für einen Moment verschwinden die Gesichtszüge des Fotografen hinter einer dichten Wolke. Feixend hebt er die Augenbrauen.
Wie wär's mit $600?
Häffner überkommt ein siegerisches Schmunzeln. Er streckt dem Fotografen die Hand entgegen.
Sagen wir 500 und ich zahle sofort.
Deal!
Mit den Bildern von Marilyn Monroe ist das Heft komplett. Neben dem Strip-Quiz, einer Sherlock-Holmes-Geschichte, und Partywitzen behandelt es Themen wie Jazz, Cocktails und Designermöbel. Die Artikel werden von unbekannten Autoren verfasst. Ob Hefner selbst dahinter steckt, bleibt ein Geheimnis. Für die künstlerische Gestaltung ist der junge Illustrator Art Paul in Vorleistung gegangen. Aber wenige Wochen vor der Drucklegung erreicht ein Brief Hefners Firmensitz. Ein bereits existierendes Magazin namens Stack sieht seine Namensrechte verletzt und droht mit einer Klage. In Rekordzeit muss ein neuer Titel her. Werbechef Alden Sellers schlägt Playboy vor. Damals eine eher unbekannte amerikanische Automarke. Das dahinterstehende Unternehmen ist 4 Jahre zuvor insolvent gegangen. Der Markenname ist also frei verfügbar. Für Hefner klingt der Titel perfekt. Verspielt, frisch und provokant. Für seine Vision setzt Hefner alles auf eine Karte. Seine Möbel hat er verpfändet und er schuldet mehreren Menschen Geld. Wenn sich das Magazin nicht verkauft, steht der junge Familienvater vor dem finanziellen Ruin. Im Dezember 1953 fluten die ersten 70.000 Playboy-Exemplare landesweit die Zeitungsstände. Auf dem Cover Marilyn Monroe im knappen Kleid, samt Verweis auf die bislang unveröffentlichte Nacktaufnahme in der Magazinmitte. Hefner nutzt die Berühmtheit der jungen Schauspielerin gezielt, um die Kundschaft anzuziehen. Nach ihrem Einverständnis für die Veröffentlichung der intimen Bilder fragt er die Schauspielerin nie. Monroe bekommt für die Veröffentlichung ihrer Bilder im Playboy keine weitere Vergütung. Die erste Auflage erscheint ohne Datum. Denn ob jemals eine Folgeausgabe kommen wird, ist unklar. Playboy ist zu diesem Zeitpunkt nichts weiter als ein riskantes Experiment mit ungewissem Ausgang. Dezember 1953. In Hefners Apartment in Chicago. Hugh Hefner sitzt mit seiner Frau Mildred und der Tochter Christy am Küchentisch. Vor ihm ein unberührter Teller mit Braten und Kartoffelbrei.
Wie macht das Vögelchen? Ja, so ist es brav.
Nervös trommelt er mit einer Hand auf die Tischplatte.
Hier spricht Hugh Hefner.
Hef, hier ist Alden. Die Zahlen sind da.
Angespannt krallt sich Hefners Hand um den Telefonhörer.
Und?
Wir haben fast 54.000 Exemplare verkauft.
54.000? Das ist mehr als 80% der gedruckten Auflage.
Ja, das Interesse an Marilyn ist überwältigend. An vielen Zeitungsständen ist die Ausgabe komplett ausverkauft.
Hefner hält sich ungläubig den Mund zu. Seine Frau guckt ihn aufgeregt an.
Das ist ja großartig.
Hef, ich muss Schluss machen. Die Schlange vor dem Fernsprechhäuschen ist so lang, dass die Leute mir schon böse Blicke zusenden.
Überwältigt lässt sich Hefner zurück auf den Küchenstuhl sinken. Trotz der freudigen Nachricht wirkt sein hageres Gesicht auf einmal grau. Mildred Hefner streicht ihrem Mann behutsam den Rücken.
Was ist? Willst du keine Luftsprünge machen?
So ein Effekt lässt sich nicht nochmal erzielen. Marilyn Monroe ist die unerreichbare Fantasie eines jeden Junggesellen.
Hugh Hefner lässt sein Gesicht in die Handflächen fallen.
Vielleicht liegt gerade da der Punkt. Marilyn ist und bleibt unerreichbar. Aber wäre es nicht auch spannend, Frauen zu zeigen, die keine perfekten Filmstars sind?
Du meinst ganz normale Frauen?
Naja, sie dürfen schon hübsch sein, aber eben keine Hollywood-Ikonen, sondern eher wie das Mädchen von nebenan.
Das Mädchen von nebenan. Ja, das klingt so jung, frisch und nahbar.
Hefner erhebt sich entschlossen und kritzelt einige Notizen in einen Skizzenblock.
Das ist es. Wir zeigen Mädchen aus dem alltäglichen Umfeld unserer Leser. Erotisch und verspielt. Die Sekretärin im Büro, die Kellnerin aus dem Diner-Restaurant oder die freundliche Kassiererin aus dem Milchladen.
Mich erinnert das an die Studentin des Monats aus dem Campus-Magazin. Da war doch immer so ein Text, der etwas über ihre Persönlichkeit und Interessen verraten hat. Sport, Musik, Mathematik.
Ja, der Steckbrief schafft Kontrast. Er lässt die Mädchen trotz allem anständig wirken. Ist tüchtig im Büro, backt gerne und ist am liebsten bei Kerzenschein zu Abend. Oh ja, das kurbelt die Fantasie so richtig an.
Hugh Hefners Augen glänzen. Mildred Hefner räumt seufzend seinen Teller ab.
Und schon hast du jeden Monat ein neues Sweetheart.
Sweetheart klingt so brav. Ich denke eher an sowas wie Playmate. Spielgefährtin, ja.
Die Idee, unbekannte junge Frauen als erotische Alltagsfiguren zu inszenieren, wird zum Markenzeichen des Playboys. Zusammen mit dem neuen Maskottchen des Magazins, dem Hasen. Schnell steht der ikonische Bunny-Kopf für einen Serienerfolg. Entworfen wird das Logo vom Illustrator und neuen künstlerischen Leiter des Magazins, Art Paul. Nach nur 3 Ausgaben ist die Redaktion aus Hefners Wohnungsküche rausgewachsen und bezieht im Frühjahr 1954 ein eigenes Bürogebäude in Chicago. Um Hefner entsteht ein festes Kernteam aus Redaktion und Management, fast ausschließlich Männer. Frauen sind im Playboy überwiegend als Playmates repräsentiert, arbeiten als Sekretärinnen oder in der Abo-Verwaltung. Hefners Konzept geht auf. Nach einem Jahr beschäftigt er über 100 Mitarbeitende. Die Auflage steigt bis Ende 1955 auf mehr als 500.000 Exemplare. Bis 1959 überholt der Playboy mit über 1 Million verkauften Heften im Monat das bislang beliebteste Männermagazin Esquire. Hefner nutzt seine Plattform auch für Inhalte, die seinem früheren Arbeitgeber zu kontrovers waren. Es erscheinen Texte über Homosexualität und ein eheloses Leben. Inhalte, die gesellschaftliche Moralvorstellungen herausfordern und zu Widerstand führen. 1954 drohen die US-Postbehörden mit der Einschränkung des Magazinversands. Hefner zieht dagegen mit einer Klage vor Gericht und gewinnt. Der Playboy inszeniert sich mehr und mehr als Stimme einer Gesellschaft, die sich nach Freiheit und Konsum sehnt und profitiert vom wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit. Bis Mitte der 1950er Jahre entstehen Werbepartnerschaften mit hochkarätigen Marken wie Marlboro, Chanel und Diners Club, der ersten Kreditkarte. Ende der 1950er Jahre generiert Hefners Verlag einen geschätzten Jahresumsatz von rund 5 Millionen US-Dollar, umgerechnet knapp 50 Millionen Euro. Der Playboy-Chef zählt zu den bekanntesten Männern der Stadt. Aber mit voranschreitendem Ruhm vernachlässigt Hefner seine Familie immer weiter. Über Jahre übernachtet er im Büro im obersten Stockwerk der Playboy-Redaktion und das oft nicht alleine. Bald kommt er nur noch zu besonderen Anlässen nach Hause. Seine Tochter Christy und ihr 2 Jahre jüngerer Bruder David pflegen ein eher onkelhaftes Verhältnis zu ihrem Vater. 1959 kommt es schließlich zur Scheidung von Hugh und Mildred Hefner. Für den Playboy-Visionär wird die Trennung zum letzten Befreiungsschlag. Für ein Leben, von dem er immer geträumt hat, ohne Grenzen und Tabus, in einer Villa, die bald zum legendärsten Party-Hotspot im Land wird. Herbst 1959. In Hugh Hefners Villa in Chicago. Im prunkvollen Ballsaal servieren Angestellte Meeresfrüchte auf Silbertabletts. Hugh Hefner lehnt mit einem Cocktail in der Hand an einem Flügel, auf dem ein Musiker spielt. Neben ihm schlürft Eldon Sellers, mittlerweile Distributionsmanager beim Playboy, eine Auster.
Ich kann es immer noch nicht glauben, Hef. Das Märchen, das du an deinem Küchentisch entworfen hast, ist wahr geworden. Samt deinem eigenen Märchenschloss.
Sellers wischt sich den Mund mit einer edlen Stoffserviette ab.
Wer hat schon eine Bowlingbahn, einen Indoor-Pool und einen Ballsaal, der so groß ist wie ein Basketballfeld?
Hast du den Picasso überm Kamin schon gesehen? Der ist echt.
Hefner nippt zufrieden an seinem Martini. Erst vor wenigen Monaten hat er die Villa mit mehr als 42 Zimmern für 400.000 US-Dollar gekauft. Umgerechnet entspricht das heute ungefähr 5,5 Millionen Euro.
Ich wollte schon immer ein eigenes Königreich mit meinen eigenen Regeln besitzen. Jetzt muss ich das Haus nicht mehr verlassen. Alle kommen zu mir. Nabend, die Herren. Ein Mann mit dunklen Haaren und markanten Augenbrauen begrüßt die beiden mit einem selbstbewussten Nicken. Es ist Victor Lones, seit 4 Jahren Playboys Werbechef. Mit geheimnisvoller Mimik zieht er an einer Pfeife. Die neue Cartoon-Redakteurin ist genau dein Typ, Hef. Er deutet auf eine Mitarbeiterin mit blonder Hochsteckfrisur am anderen Ende des Saals. Sie ist eine der wenigen Frauen, die beim Playboy einen redaktionellen Posten innehaben. Hefner hebt vielsagend eine Augenbraue.
Sie würde auch ein gutes Playmate hergeben. Meint ihr nicht? Ein wahrer Playboy genießt die weibliche Anwesenheit, ähnlich wie einen edlen Scotch oder eine gute Schallplatte. Aber er verstrickt sich niemals in emotionale oder finanzielle Verpflichtungen.
Werbechef Victor Lones zieht zustimmend an seiner Pfeife.
Wahre Worte aus der Playboy-Philosophie. In diesem Sinne, meine Herren, auf die Freiheit!
Oh, da hinten steht meine Frau. Ich gehe mal zu ihr und frage sie, ob sie tanzen will. Bis später.
Während der Vertriebschef Sellers im Partygeschehen verschwindet, versucht Hugh Hefner, die lässige Haltung seines Werbechefs zu imitieren. Auch wenn sich der Playboy-Chef nach außen hin selbstbewusst gibt, unter dem teuren Anzug steckt immer noch ein eher unsicherer Junge. Lones ist für sein selbstsicheres Auftreten bekannt, aber auch für sein grenzüberschreitendes Verhalten, besonders gegenüber Frauen.
Hey, Süße, mein Martini ist leer.
Ungefragt greift er einer Kellnerin im engen Kleid an die Taille.
Je trockener, desto männlicher. Kommt sofort, Victor.
Das Mädchen ist hübsch, aber ihre Stimme ruiniert alles. Sie sollte besser den Mund halten. Ich stimme dir zwar zu, aber bitte sei freundlich, Victor. Ich will nicht, dass noch mehr Leute wegen dir kündigen. Ach was, ohne mich würden dir die besten Kooperationen durch die Lappen gehen. Siehst du den Typ links auf dem Sofa mit dem Old Fashion? Das ist doch dieser Programmdirektor beim lokalen Fernsehen.
Ich habe mich eben mit ihm unterhalten. Er ist ziemlich beeindruckt vom Ambiente und meint, wir sollten über eine TV-Sendung nachdenken. Eine exklusive Party mit hochkarätigen Gästen und den schönsten Playmates. Es geht um Musik und Literatur. Du bist der Host und ganz Amerika sieht dabei zu. Victor Lones wird zum strategischen Architekten eines Unternehmens, das bald mehr sein soll als ein Magazin. Der Werbechef will den Playboy vom Schmuddel-Image lösen und zu einer massentauglichen Marke machen. Nach monatelangen Verhandlungen entsteht ein Deal mit dem lokalen Fernsehsender WBKB für Playboys Penthouse, eine 90-minütige Schwarz-Weiß-Show, inszeniert als private Party bei Hefner, produziert in einem TV-Studio in Chicago. Mit der Sendung will der Playboy seinen Kerninhalt Erotik als gesellschaftlich akzeptierte Männerfantasie etablieren. Statt Nacktheit gibt es Glamour-Ambiente und gehobene Flirts zwischen rauchenden Männern im Smoking und attraktiven Playmates. Weil die nationalen Netzwerke dennoch davor zurückschrecken, die Sendung ins feste Abendprogramm aufzunehmen, wird sie über einzelne lokale Sendeanstalten verkauft und läuft meist nachts. In seiner nachgestellten TV-Wohnzimmerkulisse inszeniert sich Hefner endgültig als der Mann, der er sein will. Mr. Playboy. Stilecht, mit Fliege und Pfeife, begrüßt er bekannte Persönlichkeiten und gibt aufstrebenden Jazzlegenden wie Ella Fitzgerald und Nat King Cole eine Bühne. Dass auch schwarze Künstler und Künstlerinnen in der TV-Sendung auftreten, ist Ende der 50er Jahre keine Selbstverständlichkeit. Rassistische Gesetze fordern in vielen US-Bundesstaaten die Trennung von Menschen verschiedener Hautfarben. Hefner nutzt seine mediale Macht für Integration und provoziert damit Gegenwind. In den konservativen Südstaaten wird die Ausstrahlung verweigert, mit der Begründung, Playboys Penthouse verstoße gegen moralische Standards. Trotz der eingeschränkten Reichweite wird Playboys Penthouse zum Kulthit und lässt auch die Verkaufszahlen des Magazins nach oben schnellen. Der Erfolg im Fernsehen wird zum Startschuss in ein neues Geschäftsfeld.
Noch im selben Jahr gründet Hefner mit Playboy Productions seine eigene TV-Produktionsfirma. Aber mit wachsendem Einfluss spitzt sich auch der Konflikt mit den konservativen Kräften in den USA weiter zu. Im Juni 1963 beschlagnahmt die Chicagoer Polizei die aktuelle Playboy-Ausgabe. Hefners Verhaftung in seiner Villa in Chicago wird, nach Jahren des moralischen Tauziehens, zum groß inszenierten Medienspektakel. Juni 1963, in einem Gerichtssaal in Chicago. Hugh Hefner sitzt neben seinem Anwalt an einem massiven Eichentisch. Hinter ihm herrscht dichtes Gedränge, Schaulustige, Pressevertretende und 12 Geschworene, darunter fast die Hälfte Frauen.
Sieh sich mal einer Hefner an. Der zieht mit einem Blick an seiner Pfeife, als stünde er über dem Gesetz.
Unbelehrbar. Immerhin trägt er einen Anzug und keinen Bademantel.
Sein Anwalt hat vor 3 Jahren diesen Bürgerrechtsaktivisten verteidigt. Martin Luther King. Der lässt sich sicher ein Vermögen zahlen.
Ruhe, meine Damen und Herren. Ich bitte nun den Kläger zu Wort. Den Bundesstaat Illinois, vertreten durch die Staatsanwaltschaft.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Gerichtssaals erhebt sich ein großgewachsener Mann im dunklen Anzug.
Hohes Gericht, verehrte Geschworene. Was wir in der Juni-Ausgabe des Playboys sehen, ist kein Journalismus, sondern ein Angriff auf das moralische Fundament unserer Nation.
Der Kläger deutet auf die Beweisstücke, die auf einer großen Holztafel direkt neben der Geschworenenbank festgepinnt sind. Fotos von der Schauspielerin Jane Mansfield, nackt an einem Filmset.
Diese Bilder dienen rein dazu, niedere Instinkte zu wecken. Wer solche Obszönitäten verbreitet, vergiftet die Seelen unserer Jugend.
Hefner nimmt seine Pfeife aus dem Mund und beugt sich zu seinem Anwalt.
Das ist doch lächerlich. Wir drucken solche Bilder seit 10 Jahren. Und nur weil jetzt auf dem Foto ein angezogener Mann daneben steht, soll ich jetzt in den Knast?
Hefners Anwalt erinnert mit einem Handzeichen daran, sich ruhig zu verhalten. Dann hält er die Hand vor den Mund, um Lippenlesenden keine Chance zu geben.
Hast du schon mal so viele Frauen unter den Geschworenen gesehen? Die Jury besteht nicht zufällig fast nur aus Konservativen und Kirchenvertretern. Das ist Manipulation. Sie haben dich auf dem Kieker. Aber denk dran, du bist ein moderner, kultivierter Amerikaner, der sich für die Meinungsfreiheit einsetzt. Keine emotionalen Ausbrüche, keine Unterbrechungen.
Hefner nickt unauffällig.
Was Hugh Hefner verkauft, ist nichts weiter als Schamlosigkeit unter einem Lifestyle-Deckmantel. Diese Fotografie entlarvt, dass es ihm rein um die Befriedigung männlicher Gelüste geht.
Der Kläger richtet seinen Finger nun direkt auf die Anklagebank.
Indem er Frauen zu bloßen Objekten der Begierde degradiert und den heiligen Bund der Ehe verspottet, reißt er die moralischen Stützen unserer Gesellschaft nieder.
Was bildet er sich eigentlich ein? Ich finde das eine Unmöglichkeit.
Deswegen halte ich es für unbedingt nötig, verehrte Geschworene, ein Zeichen gegen die Verrohung Amerikas zu setzen und den Angeklagten mit der vollen Härte des Gesetzes zu bestrafen.
Recht hat er. Hefner propagiert einen Lebensstil, der es Männern erlaubt, sich alles zu nehmen, was sie wollen, ohne Rücksicht auf andere. Was ist eigentlich mit seiner Frau und den beiden Kindern?
Ruhe im Saal! Mr. Hefner, wollen Sie sich verteidigen? Verehrte Geschworene, ich muss entschieden widersprechen. Der Playboy richtet sich nicht gegen Amerika. Ganz im Gegenteil. Wir kämpfen für die Freiheit der amerikanischen Gesellschaft.
Ich glaube es ja nicht. Wohl eher für die Rücksichtslosigkeit der Männer im Land.
Ach, ich finde, das klingt gut. Darf doch jeder leben, wie er will.
Die monatelangen Verhandlungen enden mit einer sich uneinigen Jury. Die Anklage fällt. Hugh Hefner verlässt das Gericht als freier Mann. Damit hat er nicht nur einen Prozess gewonnen. Er hat sein Magazin als Bollwerk der Meinungsfreiheit zementiert. Der Playboy-Herausgeber sieht sich als Stimme der sexuellen Revolution. Aber genau die Bewegung, die er damit antreibt, soll auch die Widersprüche seiner Vision offenlegen. Mit der wachsenden Selbstermächtigung einer neuen Generation verdeutlicht sich, dass Hefners Freiheitsidee nur für Leute wie ihn selbst gilt, Männer. Frauen tauchen im Playboy fast ausschließlich als austauschbare Projektionsflächen auf. Sie sind Objekte männlicher Fantasien. Genau dieser Doppelstandard soll Hefner erst bewusst werden, wenn es schon zu spät ist und der Streit öffentlich eskaliert. Außerdem wird ein neuer Konkurrent auf die Bildfläche treten, der den Playboy mit seinen eigenen Waffen schlagen will und bereit ist, dabei tief unter die Gürtellinie zu gehen. Das war Folge 1 von 4 von Imperium, die Playboy-Story von Studio J. Wenn du mehr erfahren willst über Hugh Hefner, empfehlen wir dir das Buch Mr. Playboy, Hugh Hefner and the American Dream von Stephen Watts, erschienen auf Englisch. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast: Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Franka Frey hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producerin Helene Feldmeier. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Bibi von Geer gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.